IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Ich bin Christina Nageler und freue mich, Sie zur 7. Episode unserer 9. Staffel begrüßen zu dürfen. Heute tauchen wir in die Welt der kosmetischen Mittel ein und beleuchten die Prozesse und Herausforderungen bei deren Entwicklung. Dazu habe ich Julia Mösslacher eingeladen. Julia Mösslacher ist promovierte Apothekerin, Expertin für pharmazeutische Technologie und Biopharmazie und eine echte Brückenbauerin zwischen Wissenschaft und Industrie. Sie leitet heute Innovationsthemen in der Kosmetikentwicklung und ist als Visiting Professor an der Paracelsus Medizinischen Universität tätig, wo sie unter anderem über Herstellung und regulatorische Grundlagen, kosmetische Mittel, aber auch vieles andere lehrt. Zuvor war sie mehrere Jahre in leitender Position bei der Cura Cosmetics Group tätig, mit Verantwortung für Forschung, Wirkstoffentwicklung und über 200 Produktlaunches pro Jahr. Außerdem engagiert sie sich in nationalen und europäischen Expertengremien und teilt ihr Wissen regelmäßig in Fachpublikationen, Workshops und Vorträgen. Julia, herzlich willkommen. Schön, dass du heute beim Podcast mit dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Julia, welche Trends zeichnen sich denn deiner Meinung nach im Bereich der kosmetischen Mittel aktuell ab? Kannst du uns da ein bisschen einen Input geben?
Ja, sehr gerne. Hier muss man unterscheiden zwischen sehr kurzfristigen Hypes oder längerfristigen Trends. Und hier würde ich jetzt neben dem Thema KI und Personalisierung gern zwei Punkte herausgreifen. Das erste ist Prevention over Repair. Das heißt, Produkte bevorzugt präventiv anzuwenden. Das macht sich bei immer jüngeren Konsumentinnen bemerkbar und betrifft sowohl den Anti-Aging-Bereich als auch das Thema Sonnenschutz. Beim Sonnenschutz sind gerade multifunktionale Produkte im Trend und von den Rohstoffen her insbesondere pflanzliche SPF-Booster. Durch diese pflanzlichen SPF-Booster kann man die Konzentration an chemischen und physikalischen Filtern im Produkt reduzieren. Der zweite Punkt sind nachhaltige vegane Lösungen. Das hat sich eigentlich schon zu einem Must etabliert. Hier sind besonders die Mikroalgen interessant, weil sie eine sehr tolle Performance zeigen. Es gibt Inhaltsstoffe, die haben eine bessere Anti-Aging-Performance als Retinol, aber keinerlei der Nebenwirkungen. Und es geht auch nicht nur um pflanzenbasierte Alternativen zu Rohstoffen wie IGF, Silikon etc., sondern es geht auch immer mehr um den Anbau, um Ethical Sourcing. Und hier sind gerade insbesondere biotechnologische Lösungen und auch das Vertical Farming von Bedeutung. Und noch ein Wort zum Rohstoffmarkt. Hier ist passend dazu das Thema Longevity ein großes Thema. Und von den pflanzlichen Inhaltsstoffen her sind gerade Exosome sehr gehypt. Man wird sehen, ob sich das dann auch in den Endprodukten durchsetzt.
Kannst du uns auch den typischen Prozess der Produktentwicklung für Kosmetiker beschreiben? Welche konkreten Schritte werden hier üblicherweise durchlaufen?
Sehr gern. Also es beginnt mit einer Idee, die dann in einem Briefing konkretisiert wird. Das kann man sich sowas wie als Formulation in a nutshell vorstellen. Und hier sind dann alle wesentlichen Informationen wie Zielgruppe, gewünschte Wirkung, Hauptinhaltsstoffe, unerwünschte Inhaltsstoffe, Packaging, Preis etc. erfasst. Anschließend geht es dann ins Labor. Dort werden die ersten Prototypen entwickelt, wird weiterentwickelt und vor allem auch sehr viel getestet. Das integriert Parameter wie Viskosität oder pH-Wert, Stabilitätstests, die mikrobiologische Qualität, Konservierungsmittel, Belastungstests und so weiter. Aus verschiedenen Gründen kann dann noch einmal eine Anpassung der Formulierung erforderlich sein, zum Beispiel im Scale-up. Und anschließend werden mit der finalen Formulierung die dermatologischen Studien, zum Beispiel auch Verträglichkeit und auch die Wirksamkeitsstudien durchgeführt. Und bevor dann das Produkt auf den Markt kommen kann, fallen noch regulatorische Aufgaben an, wie die Sicherheitsbewertung, Erstellen von Product Information File, Meldung im CPNB und so weiter.
Also etliches zu tun.
Ja, genau, das wird oft unterschätzt.
Ja, ja. Und welche Rolle spielen neue wissenschaftliche Erkenntnisse und innovative Technologien, oder Inhaltsstoffe bei der Entwicklung neuer kosmetischen Produkte? Ist ja nicht alles so Standard und muss ja auch Innovation dazu kommen.
Genau, stimmt. Und das ist schön, weil die Kosmetik ist eine sehr innovative und eine sehr forschungslastige Branche auch. Ich möchte jetzt zwei Beispiele herausgreifen, die mehr aus der Forschung kommen. Das eine ist das Thema Hautmikrobiom. Das rückt immer mehr in den Fokus. Worum geht's dabei? Vereinfacht gesagt ist unsere Haut von Millionen verschiedener Bakterien, Pilze, Mikroorganismen besiedelt. Und ihr Gleichgewicht ist wichtig für die Gesundheit und eben auch für optische Parameter, das heißt auch fürs Aussehen unserer Haut. Und es wird berücksichtigt, wie sich ein Produkt auf das Mikrobiom der Haut auswirkt. In Formulierungen arbeitet man damit, dass man das Hautmikrobiom entweder nicht oder auch durch spezielle Rohstoffe positiv beeinflusst. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir schon einiges vorweggenommen, sehr viel eben Richtung biotechnologische Produktion, Vertical Farming, Upcycling sind große Themen. Und auch noch vom Forschungsbereich, eines der neuesten Themen ist die Skin-Brain-Axis, also die Verbindung von Haut und Gehirn, wie sich Inhaltsstoffe, Produkte über ganz unterschiedliche Wege auf unser Empfinden auswirken. Es ist ein sehr spannendes Forschungsfeld und diese Ergebnisse werden ebenfalls in die Produktentwicklung mit einbezogen.
Klingt sehr, sehr spannend. Und was sind dann die größten Herausforderungen bei der Entwicklung eines kosmetischen Produkts und wie geht man mit den wachsenden Kundenwünschen nach mehr Nachhaltigkeit und Transparenz in der Herstellung um? Ein bisschen was hast du ja schon gesagt, aber vielleicht hast du noch ein paar Infos für uns.
Ja, sehr gern. Die Herausforderungen sind tatsächlich von Projekt zu Projekt verschieden. Manchmal ist es die Formulierung selbst, manchmal ist es für einen neuen Rohstoff eine Naturkosmetik-Zertifizierung zu bekommen, manchmal ist es auch den komplexen wissenschaftlichen Hintergrund des Produkts in konsumentenfreundliche Werbeaussagen zu bringen, manchmal sind es die Kundenanforderungen, aber man kann meistens das Unmögliche immer noch möglich machen und die Abwechslung in der Branche ist sehr, sehr schön. Zum Thema Nachhaltigkeit und Transparenz. Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, bei der Rohstoffauswahl bewusst vorzugehen. Dann kann man auch sehr transparent damit umgehen und das kann dann auch ein sehr großer Wettbewerbsvorteil sein.
Kosmetische Mittel durchlaufen ja im Gegensatz zu den Arzneimitteln keinen eigenen Zulassungsprozess. Wie wird dennoch sichergestellt, dass nur sichere Kosmetikprodukte auf den Markt kommen?
Ja, das Thema Produktsicherheit und der Konsumentenschutz ist ein sehr wichtiges Thema und deswegen ist er auch sehr streng geregelt und auch sehr detailliert. Das beginnt bei den Rohstoffen. Es ist nicht jeder Rohstoff in kosmetischen Mitteln erlaubt. Es gibt verbotene Inhaltsstoffe, es gibt eingeschränkte Inhaltsstoffe, zum Beispiel was die Einsatzkonzentration betrifft oder zum Beispiel den erlaubten Einsatz nur in Rinse-Off-Produkten. Für manche Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Farbstoffe, UV-Filter, Konservierungsstoffe, wird mit Positivlisten gearbeitet. Das heißt, es dürfen zum Beispiel nur solche UV-Filter verwendet werden, deren Einsatz explizit erlaubt wurde. Von den Rohstoffen geht es dann weiter zum Produkt. Jedes Produkt benötigt, bevor es auf den Markt kommt, einen Sicherheitsbericht bzw. eine Sicherheitsbewertung von einer dazu befugten Person. Im Sicherheitsbericht werden nochmals alle Rohstoffe berücksichtigt, die Exposition, die Toxizität, für wen das Produkt gedacht ist, wie es normalerweise angewendet wird, die Mikrobiologie und vieles mehr. Und aus diesen ganzen Parametern leitet dann der Sicherheitsbewerter seine Bewertung ab. Und nur wenn diese positiv ausfällt, kommt das Produkt, eventuell mit zusätzlichen Hinweisen, auf den Markt. Und dann geht es aber immer noch einen Schritt weiter. Im nächsten Schritt wird dann die Product Information File erstellt. Das beinhaltet neben dem Sicherheitsbericht auch Studien, zum Beispiel zur dermatologischen Verträglichkeit und auch einen Nachweis, dass das Produkt GMP-konform hergestellt wurde. Die Kosmetik hat übrigens eine eigene GMP. Und dann im letzten Schritt wird das Produkt noch in einem Portal, dem CPNP-Portal, gemeldet. Die europäischen Behörden haben zum Beispiel Zugriff, aber auch die Vergiftungszentralen. Hat den Hintergrund, sollte eine Person zum Beispiel ein Produkt versehentlich verschlucken, können die wichtigsten Parameter der Formulierung eingesehen werden und gegebenenfalls eine Behandlung darauf abgestimmt. Also auch bei diesem Punkt hat man nochmals zusätzlich für die Sicherheit der Bevölkerung Sorge getragen. Und selbstverständlich, jetzt von Seite der Hersteller, es wird keine Charge ohne Qualitätskontrolle und ohne Freigabe auf den Markt gebracht. Eines möchte ich noch abschließend erwähnen. Es gibt für unterschiedliche Produktgruppen auch unterschiedlich strenge Grenzwerte. Eine häufige Frage in der Kosmetik ist, warum brauche ich eine Augenpflege? Kann ich nicht einfach meine Gesichtspflege verwenden? Nein, denn abgesehen davon, dass eine Augenpflege mit speziellen Inhaltsstoffen Performance genau für diesen Bereich leistet, die Textur anders ist, das Produkt parfümfrei etc. Produkte für den Augenbereich haben auch unter anderem 10-mal strengere mikrobiologische Grenzwerte. Das gilt übrigens auch für Produkte für Kinder unter 3 Jahren.
Sehr spannend, wusste ich nicht.
Es ist ganz interessant, also die Haut ist dort viel dünner. Jetzt hat auch spezielle Hautbedürfnisse, was zum Beispiel Schwellungen betrifft, was Schatten betrifft. Jetzt habe ich dort aktive Inhaltsstoffe, die wirklich genau Performance für den Bereich leisten. Sonst schaue ich bei einer normalen Pflege eher darauf, dass sich das jetzt sehr gut verstreichen lässt. Beim Augenprodukt ist es nicht so. Daher kommt auch das Einklopfen, weil die Textur absichtlich weniger viskos ist. Das hat den Grund, dass man nicht möchte, dass das dann irgendwie selber wandert und ins Auge kriecht. Und es ist natürlich auch parfümfrei und die Mikro ist 10-mal strenger. Und auch die Haltbarkeit ist oft 6 Monate statt 12 Monate nach Anbruch. Also das Investment in Augenpflege zahlt sich immer aus. Vor allem auch Richtung Performance. Das macht einen großen Unterschied.
Danke für den Tipp. Kannst du uns auch ein Beispiel für eine gelungene, innovative Produktneueinführung oder Weiterentwicklung im Bereich der Kosmetik nennen? Und welche Vorteile bieten solche Neuentwicklungen für uns Kunden?
Ja, sehr gerne einige Beispiele, zum Beispiel ein Extrakt aus dem Pressrückstand der Olive. Beim Pressen des Olivenöls bleiben die meisten Oxidantien, was oft gar nicht so bewusst ist, im Pressrückstand zurück. Und mittels einer speziellen Extraktionsmethode kann man aus dem Rückstand einen sehr wirksamen antioxidativen Inhaltsstoff für die Kosmetik gewinnen. Und das Endprodukt, in dem wir das damals verarbeitet haben, hat sehr, sehr gute Studiendaten. Bis zu 80% glattere Haut hat sich dort gezeigt. Also ist ein Beispiel für eine sehr gelungene Synergie aus Nachhaltigkeit und Wirksamkeit. Und auch von den technologischen Inhaltsstoffen gibt es ja spannende Beispiele. Das erste Plant-Derived Non-GMO EGF oder eine speziell verarbeitete Hyaluronsäure, die nicht nur Feuchtigkeit spendet, sondern auch stark glättet. Eine Mikroalgen-Inhaltsstoff, der alle Anti-Aging-Vorteile von Retinol übertrifft, aber keine der Nebenwirkungen hat. Ein Peptid, das bis zu über 20.000 neue Haare wachsen lässt, also das übertrifft eine Haartransplantation. Das muss man sich auch einmal vorstellen, was hier die Kosmetik leisten kann. Oder auch einen Inhaltsstoff für Körperprodukte, der unter Anführungszeichen einen jüngeren Körpergeruch ermöglicht. Es gibt sehr viele spannende Beispiele. Generell finde ich das sehr faszinierend, auch jetzt ohne ein konkretes Markenprodukt zu nennen, wie wirksam die Produkte sind. Also das beginnt bei sofort straffenden Effekten bis hin zu einer wirklich intensiven Mimikglättung. Auch eine Straffung des Oberlids, ein sogenannter Eyelid Lift, ist mit den richtigen Inhaltsstoffen möglich.
Ja, unglaublich. Okay, Julia, vielen Dank für diese vielen wertvollen Einblicke in die Welt der kosmetischen Produktentwicklung. War äußerst informativ. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich überdenken, was ich morgen mir ins Gesicht schmiere. Vielen Dank jedenfalls für deine Einblicke. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude, dabei zu sein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 7. Folge unserer Staffel Der erste Schritt. In den letzten 2 Episoden werden wir weitere spannende Themen rund um die Gesundheitsbranche beleuchten. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei IGEFA im Gespräch.